Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Habt ihr uns vermisst? Die Pause war lang, der Urlaub gefühlt aber viel zu kurz. Nun sind wir zurück, voller Energie und voller Meinung, hoffe ich doch. Wie hast du dir denn die Zeit vertrieben, Alex? Hast du deine Watchlist ein bisschen abgearbeitet? Meine gern gestellte Frage.
Ich habe tatsächlich daran gearbeitet und ich arbeite aktuell noch an einer Serie, mit der wirst du niemals rechnen. Die bringe ich, glaube ich, dann auch zeitnah mit, wenn ich durch bin, weil ich habe da dringend Redebedarf zu. Das tease ich jetzt schon mal an für die nächsten Folgen. Aber auch heute in meinem Rucksack-Review habe ich dringend Redebedarf. Und ja, Backlog reduziert. Und bei dir?
Ja, ich denke, ich hätte fleißiger sein können, war dann aber doch immer ein bisschen mehr davon überzeugt, sich irgendwie an den Strand zu hocken in der Urlaubszeit. Von daher muss ich sagen,
Weihnacht hat die Qual.
Ich habe getan, was möglich war. Ist denn zufällig auf deine Watchlist jetzt auch Spaceballs gerutscht?
Ist in 4K gekauft worden, als es in 4K rauskam, der erste Teil. Und seitdem habe ich auf einen guten Augenblick gewartet, den mal wieder einzuschicken. Warum fragst du denn, Ronny?
Das ist exzellent, denn der Joghurt kehrt zurück. Ganz offiziell, was genau das bedeutet, besprechen wir in den News. Und damit reiße ich dir mal kurz ab, um was es heute noch so geht. Denn wir haben auch wieder Trailer dabei, über die wir reden müssen. Vielleicht klären wir diesmal auch die Frage, warum Daniel Craig jetzt zumindest rein optisch zum investigativen Messias mutiert. Und wir haben natürlich Reviews im Gepäck. Kannst du deine denn, du hast sie gerade angerissen, vielleicht mit einem Wort schon mal zusammenfassen, umschreiben, uns einen Teaser geben, mir einen Teaser geben?
Abenteuerlich.
Ja, okay, vielleicht habe ich so ein bisschen im Kopf, was es sein könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe auch alle, die uns gerade zuhören, ebenso. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Nicht nur der Joghurt ist zurück, nicht nur das Wetter ist zurück, sondern auch Insert und das bedeutet Ronny. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Bedürfnis hinterm Vorhang hervorgesprungen zu kommen. Ich hoffe, ich habe es jetzt zumindest akustisch einigermaßen rübergebracht. Wie aufgeregt ich bin, schon. Alex.
Das ist eine deiner Tugenden, dass du auch nach all den Jahren immer noch das behandelst wie die allererste Episode.
Der Saft in mir ist mächtig, wollte ich gerade sagen.
Achso, ich meinte eigentlich, dass du immer noch unglaublich stümperhaft an jede Episode rangehst, aber ein Quatsch.
Das ist ein bisschen gemein, da bricht mir ja fast mein kleines Herz ein bisschen, Alex.
Ach komm, erzähl doch nicht, jetzt komm nicht so.
Nein, der Elan ist da, man hört's doch schon raus. Ich bin heiß, du wahrscheinlich auch.
Frisch erholt, ja.
Frisch, ja. Lassen wir das mal so stehen.
Also, weiß ich nicht, aber ich hoffe.
Ja, ein bisschen schon, aber der Alltag, ne, der ist natürlich...
Der Alltag hatte ich schon wieder.
Unerbittlich.
Es tut mir leid.
Ja, der hat mich schon wieder ein bisschen... Was aber auch heißt, dass ich natürlich jetzt wieder im Modus bin, ne? Also Filme gucken, Trailer schauen, Reviews schreiben.
Das habe ich schon gesehen. Ich gucke ja nämlich schon mit mindestens einem Auge. Da habe ich mal bei Rango abgeguckt, schon mal ins nächste Kapitel zu den Ruckzuck-Reviews. Und da steht wieder die übliche 2. Von daher kannst du gar nicht so fleißig am Strand gewesen sein, wenn es trotzdem reicht, uns heute hier mit 2 Reviews zu beglücken.
Das liegt mir doch immer am Herz, dich hier zu sandwichen oder dich in mein Strandtuch einzuwickeln und zu löffeln.
Bester Mann.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind doch Freundschaften da.
Dann hätte ich gesagt, verlassen wir jetzt hier auch direkt den Smalltalk. Aber du kannst vielleicht mal mit einem Wort mich anteasern, was mich jetzt als allererstes erwartet.
Ich würde auch sagen, abenteuerlich. Und vielleicht haben wir da halt einen Crossover so gesehen. Denn ich habe als erstes mitgebracht Fountain of Youth.
Oh, Gott sei Dank, Ronny,
Bill
danke
TV,
dir.
Ja.
Habe ich auch dabei. Dann wird das heute doch eine schnelle Nummer oder eine sehr lange.
Okay. Ja, dann High Five. Wie wollen wir es machen? Soll ich da jetzt erst hier reindiven und du
Du hast es mitgebracht, genau. Und dich blutgrätscht dich dann einfach da vom Platz.
Dann mach das gerne so. Hoffentlich nicht bis zur roten Karte. Ich kann ja mal kurz abfrühstücken, um was es geht. Also Fountain of Youth ist der neueste Guy Ritchie-Film. Wir haben in den letzten Episoden über den Trailer gesprochen. Guy Ritchie ist ja hier Powerhouse. Also jedes Jahr muss mindestens gerade da einen Film bei ihm rausdroppen. Und das war jetzt das letzte Werk. Kam am 23. Mai bei Apple TV Plus, wie gesagt, raus. Und John Krasinski spielt hier einen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ein Abenteurer, einen Schatzjäger. Natalie Portman ist noch dabei als seine Schwester, Domhnall Gleeson, Isaac Gonzalez, alles so bekannte Leute, die hier den Cast noch auffüllen und noch ein paar Nebenrollen. Und um was geht's? Mal ganz grob zusammengefasst, beziehungsweise von IMDb geklaut. Zwei entfremdete Geschwister, Luke, ein moderner Schatzjäger, und Charlotte, eine Kuratorin, begeben sich auf die gefährliche Suche nach dem sagenumwobenen Jungbrunnen. Auf ihrem Weg durch die Welt müssen sie Hinweise entschlüsseln, die in historischen Kunstwerken verborgen sind, während sie sich mit rivalisierenden Schatzjägern und einem mysteriösen Milliardär auseinandersetzen müssen. Ja, ist erstmal ein bisschen so wolkig, möchte ich sagen, nebulös. Gibt jetzt noch nicht so viel her, aber ich glaube, der Trailer hat es ganz gut abgefrühstückt damals,
ich
oder?
Ich wollte gerade sagen, der Trailer, der hat ja auch Bock gemacht bei uns beiden, so, ne? Kann man ja sagen.
Sah hochwertig produziert aus, Guy Ritchie steht drauf. Hatten wir bei der Trailer-Analyse gesagt, Guy Ritchie, die letzten Filme waren immer so, irgendwie zum Schluss so immer so ein bisschen noch die Luft ausgegangen.
Ja, aber sie waren immer schon durchaus solide. Also so, ja. Wir haben ja immer gesagt, einen Guy Ritchie-Film abends einzuschieben, machst du seltenst was falsch die letzten Jahre.
Ja.
Ist das auch hier so?
Oh, du gräbst direkt tief, Alex.
Na klar, irgendwie, wenn ich dich mit der Blutgrätsche nicht zu Fall kriege, dann putze ich Löcher.
Auch nicht schlecht. Also der Film beginnt eigentlich, wie ich mir das aus dem Trailer herausgelesen und dann auch gewünscht hatte, wirkt erstmal wie ein, ich sag mal, klassisch produzierter Abenteuerfilm. So ein bisschen auch à la Indiana Jones, also so halt.
Ich wollte gerade sagen, diese erste, also er beginnt ja mit so einer Verfolgungsjagd, kann man sagen.
Mhm. Relativ schnell, ja.
Und da hat es auf jeden Fall die Indiana Jones DNA gefühlt, gesehen. Und da habe ich auch gedacht, so diese ersten 10 Minuten, die geht ja relativ lange auch.
Mhm.
Und auch vom, wenn es mal Dialog gibt, von dieser Pulpigkeit, nenne ich es mal, also sehr pulpy, hatte ich das Gefühl tatsächlich, weil ich das im Trailer auch gesagt habe, hier haben wir vielleicht echt so ein Uncharted, das mehr Uncharted ist als Uncharted.
Ja, stimmt. Uncharted ist ein gutes Stichwort.
Und dann kam der Rest des Films.
Oh. Wie du schon sagst, am Anfang geht's gut los, hochwertige Produktion. Auch dieser internationale Look hat mich direkt angeturnt. Wir beginnen ja da in Thailand irgendwie mit der Hauptfigur. Und es spannt sich ja dann noch weiter, weltumfassend, international. Also vielversprechender Start. Und auch die Story beginnt eben temporeich. Wir haben eben den Ausgangspunkt, dass da der Jungbrunnen gesucht wird. Wir haben aber auch ähnlich wie bei Uncharted oder fast genauso, da nehme ich fast schon viel vorweg, so eine rätsellastige Handlung, dass man jetzt irgendwie Gemälde entschlüsseln muss, dann kriegt man da irgendwie einen Code und das wird zunehmend in dem Film aber so, ich möchte sagen, überkomplex, weil du kriegst einen Code und dann musst du ein historisches Musikstück entschlüsseln und dann musst du irgendwelche Hieroglyphen nochmal da auslesen und fliegst 3, 4, 5 Mal um die Welt. Das war so für mich ein bisschen Off-Pudding, weil das ganze Ding dann, dieses ganze Rätsellösen, ähnlich wie bei Uncharted, so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren hat für mich während der Handlung.
Das stimmt.
Ja, Punkt 1.
Insbesondere, weil sie sich halt auch gefühlt, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt ein bisschen gemein, nicht so richtig viel Mühe gegeben haben mit diesem, ach guck mal, da haben sie sich da alle verabredet und das Gleiche ins Bild gemalt und sowas. Es ist halt so ein sehr, ja, wir haben viel Dan Brown gelesen offensichtlich vorneweg, möchte ich mal sagen.
Mhm.
Und vielleicht auch ein bisschen zu viel Nicolas Cage.
Ja.
Das ist ja okay, wenn man sich hier bei den Tempelrittern und auch bei so einem, weiß ich nicht, Sakrileg oder so, Pointer holt.
Mhm.
Insbesondere, wenn es halt der Katalyst ist, einfach nur, um dich zu coolen Locations zu transportieren, was ja erfolgreich passiert.
Mhm.
Aber mir fehlten dann, ich weiß nicht, wo du als nächstes jetzt aufgleisen möchtest, tatsächlich die Charaktere auch, damit ich Bock hatte, auch wenn die Handlung vielleicht so ein bisschen artificial ist oder so ein bisschen overt oder wenig nachvollziehbar, wie auch immer, dran zu bleiben. Denn eigentlich bin ich ja, habe ich ja schon immer gesagt, eigentlich ein großer Krasinski-Fan.
Mhm.
Aber die Figur, die er porträtiert, da komme ich gar nicht drauf klar. Wirklich. Also, weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Habe ich tatsächlich hier auch in meinen Punkten stehen, so John Krasinski von The Office kommt, er hat in den letzten Jahren, ob das jetzt Jack Ryan ist als Actionfigur, aber auch immer dieses Augenzwinkernde, wie du gerade gesagt hast, palpige, humorvolle, kriegt er einfach gut hin, das gut zu kommen, also zu kombinieren.
Er hat das Timing, ja.
Ja, genau, und der kann es auch gut spielen. Und hier tritt er auch erstmal auf als charmanter Abenteurer, so ein bisschen überzeichneter Humor, fast schon ein bisschen zu dick, weil egal wie sehr das Leben jetzt von allen auf dem Spiel steht, er weiß anscheinend immer noch, dass er irgendwie rauskommt, weil er immer noch irgendwie einen One-Liner droppen kann. Was mir aber völlig gegen den Strich fuhr, ist die Charakterzeichnung, dass er den ganzen Film über eigentlich seine Schwester,
das ist so krass,
in diese Handlung zwingt, sie bestiehlt.
Na, und vor allem Also der behandelt die wie den letzten Dreck. Also er geht schon fast über die Leiche der eigenen Schwester.
Ja.
Die halt auch klar sagt, pass auf, ich bin raus, ne? Ich habe ein Kind, ich habe Verantwortung.
Yes.
Und er zieht das halt so komplett durch. Aber es wird halt auch, es gibt so Momente, wo die Figur von Natalie Portman zwar versucht, da irgendwie klärendes Gespräch zu erzwingen, sage ich mal, aber sie geht es halt auch nicht, diese Figur, meine ich, geht es auch nicht mit der nötigen Stärke nach, diese Klärung zu erreichen sozusagen. Und am Ende ist es dann doch irgendwie wieder egal, weil sie sind alle so angegeilt von der wilden Schatzverfolgungsjagd und oh, es ist alles so aufregend, dass es ins Hintertreffen gerät. Aber das hat für mich unterm Strich beide Figuren so unsympathisch gemacht und allen voran Krasinski. Und wenn das die treibende Kraft im Film ist, ich habe das schon so oft gesagt, wenn mir da der Protagonist fehlt, mit dem ich mitfiebern kann, und das war halt leider hier der Fall, dann habe ich große Schwierigkeiten.
Ja, also das hatte ich auch und das hat es mir echt ziemlich malig gemacht. Also dass er seine Schwester, wie gesagt, da in diese Handlung hineinzwingt und dann sie immer wieder belehrt, also wirklich so richtig maskulin toxisch, wie sehr ihr doch da jetzt eigentlich gerade einen Gefallen getan wird, sie da ins Abenteuer wieder zurückzuziehen.
Und dann trotzdem wieder hängen zu lassen auch.
Ja, genau.
Weil er angeblich weiß, dass es gut ausgeht oder so. Come on, also das war ein bisschen.
Ja, und auch Natalie Portman ist so ein bisschen irgendwie, weiß man nicht so richtig, wo die Rolle hingeschrieben ist. Sie schleppt dann auch dann ihren Sohn mit, der dann auch beim Rätsellösen helfen darf. Sie sagt
das mit dem Sohn, dass der hilft, war ja noch das Coolste da dran. Aber
auch das fand ich nicht wirklich clever irgendwie inszeniert.
Nee, weil du hast dann auch eine Szene, um dir nochmal zu zeigen, dass er so ein musikalischer Savant ist. Das ist super on the nose dann auch. Also es ist, haben sie sich nicht so richtig viel Mühe gegeben, gerade auch mit ihrer Figur.
Ja, und es ist natürlich auch immer dieser Punkt dann mit so, sie schleppen jetzt den jungen Burschen da überall mit hin, obwohl sie wissen, dass es gefährlich ist. Und dann ist es natürlich obviously wieder einfach zu gefährlich und es kommt zum Shootout und dann macht sie wieder Selbstvorwürfe. Also alles ein bisschen komisch, wie auch Natalie Portmans Rolle da geschrieben ist. Und dann gibt es noch Nebenfiguren, gespielt von Isa Gonzalez oder Arian Moayet, jetzt habe ich es, genau. Der spielt da den Detektiv, der da auf der Jagd ist nach den Verbrechern, sage ich mal, auch sehr blass, eindimensional. Also auch
eindimensional.
Sehr schwierige Figuren.
Krasse Mumie-Vibes hatte ich davon.
Oh, Mumie, okay.
Na, die Leute, die aufpassen müssen, dass das große Geheimnis für immer verborgen bleibt quasi, seit Jahrtausenden im Schatten agieren. So. Mhm. Und dann stellen sie sich aber auch halt super tölpelhaft an teilweise. Dann haben sie hier einmal Stanley Tucci irgendwie, den haben sie ja nicht mal rangekarrt. Wahrscheinlich haben sie gesagt, bist du gerade irgendwie für dein dein Papstfilm gerade in der Mittagspause, komm doch mal hier den Tempel lang, wir haben ja einmal den Dolly aufgebaut, und mach doch mal diesen einen kurzen 2 Minuten und dann kannst du dich auch wieder verpissen. Hauptsache, so, das war, also
Fun Fact, weil du es gerade ansprichst, also der Drohnenshot ist vom Vatikanstaat die Szene mit Stanley Tucci ist in London gedreht.
Er spielte ja
in Rom.
Nee, aber er spielte ja da in dem Film mit jetzt zuletzt. Mit dem Vatikan.
Konklave.
Danke. In Conclave, genau.
Ja.
Und es sah halt so aus wie wirklich, kann Stanley kurz mal zum Spiel rauskommen?
Ja, so ein bisschen schon, mit der Gastauftritt. Aber ja, um es für mich quasi schon ein Stück weit abzuschließen. Also ich fand, die Hauptfigur hatte wirklich so eine moralisch fragwürdige Haltung. Die Handlung war überfrachtet und er hat mich dann extrem stark an Uncharted erinnert, mit noch ein Rätsel und noch ein Rätsel, noch ein Rätsel. Wo ich denke, wenn ihr nicht wollt, dass es gefunden wird, dann lasst es doch einfach, weil es gibt eh irgendwie 12 Leute, die genau wissen, wo das ist, um es zu beschützen. Ich verstehe dann einfach diese Logik an sich nicht, dieser Weltkonstruktion und Plotentwicklung. Genau, und eigentlich die Hauptcharaktere auch nicht wirklich so richtig nachvollziehbar und nicht so nahbar. Und gegen Ende vor allem, das hat dann bei mir auch noch so einen halben Punkt gekostet, da habe ich mich dann ein bisschen an den Kristallschädel von Indiana Jones erinnert gefühlt. Da war es einfach zu effektlastig, zu groß, zu langatmig. Das hat mich da echt ein bisschen nochmal auch mit abgeturnt.
Wobei ich fand, das war noch einer der, für mich zumindest, der versöhnlicheren Dinge. Ah. Ich saß auch da und dachte mir, oh Gott, wie erklären sie es? Sagt es bitte nicht Aliens, sagt bitte nicht Außerirdische.
Ja, okay, und das wäre Worst Case gewesen.
Und das machen sie halt nicht. Sie machen es, finde ich, ähnlich, ich sag mal nicht elegant, es war für mich auch ein bisschen zu lang und zu dick aufgetragen, aber ich sag mal, das ist jetzt seichter Spoiler, das Magische, das wird so ein Stück weit einfach hingenommen, wie in den ersten Indiana Jones Filmen. Mhm. So als dieses, es ist unerklärlich, es ist ein bisschen okkult. Und dabei belassen wir es irgendwie auch. Wir hinterfragen das nicht weiter sozusagen, ne? Man muss nicht alles wissen oder man kann auch nicht alles erklären. Das fand ich eigentlich noch fast mit am besten, dass er sich da nicht noch um Kopf und Kragen erklären, will ich mal sagen.
Ja, fair enough, weißt du, was du meinst.
Ja, also ich habe mich auch super schwer getan und es waren halt alle Zutaten da, ne? Also sie hatten das Budget, um die Locations zu machen. Sie haben unglaublich aufwendige Sets. Ich meine, dieses Schiff, Das war ja ein riesiges Set, das sie da aufgebaut haben, mhm. unter Wasser gesetzt haben. Da muss ja ordentlich Kohle da gewesen sein eigentlich. Und wir haben gesehen, dass das Cast auch in der Lage ist, Palpy zu agieren, wenn es denn das Drehbuch zulässt. Und ich glaube, das ist hier echt mit Abstand die größte Schwäche. Das Drehbuch ist einfach nicht gut.
Ja.
Weder was die Charaktere betrifft, noch was die Handlung betrifft. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, ich habe es ja direkt auch am Tag des Releases geschaut und ich hatte initial 3 Punkte gegeben und jetzt mit ein bisschen sacken lassen, weil du hast dein Rating ja noch gar nicht offiziell preisgegeben. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so retrospektiv noch so stehen lassen kann, um ehrlich zu sein.
Okay, du würdest also noch ein bisschen die Limbo-Stange noch ein bisschen tiefer hängen?
Na, vielleicht, da es deine Review ist, starte du doch mal ein mit deinem Finalen und dann ergänze ich kurz.
Ich kann ja nochmal alles ein bisschen halt hier so rekapitulieren. Gerne. Also der IMDb-Score steht gerade bei einer 5,7 von 10, also wird auch insgesamt nicht so mega.
Ja, und der Rotten-Score, ey.
Der Rotten-Score ist echt im Keller. Also 36% bei den Kritikern und 40% nur bei den Zuschauern. Also auch da drückt man kein Auge zu im Sinne von, hey, das ist cooler irgendwie Action-Family-Abenteuer, bla. Sondern die gehen da richtig hart ins Gericht, die Zuschauer. Also das ist schon auffällig. Das ist echt auffällig, finde ich.
Ich glaube, wir haben relativ gut rausgearbeitet, woran das liegt.
Okay, gut. Aber ja, sonst liegen wir manchmal auch ein bisschen zu kritisch irgendwie unten drunter. Und ich sehe es genau wie du. Ich habe den Film, also ich bin weitaus höher eingestiegen, als er anfing. Die erste Hälfte war alles tutti. Aber im Endeffekt komme ich auch bei 3 von 5 Sternen raus. Muss dann aber auch sagen, ist es jetzt noch weniger? Ich habe auch wegen den 2,5 überlegt und kann voll nachvollziehen, wenn du noch runtergehst. Ich bleibe aber gerade so bei einer 3, weil er an sich gut inszeniert ist, aber es ist super wackelig und ich war echt nicht so wirklich zufrieden dann mit dem Abspann.
Ja, also ich bleibe jetzt erstmal auch bei dem, was ich gesagt habe. Ich habe auch 3 genommen, aber das ist eine ganz, ganz, ganz knappe Geschichte.
Dünnes Eis.
Also ne, 2,51, wo wir runden wohlwollend auf, nenne ich es, würde ich mal sagen. Also das ist schon hart an der Grenze und ich könnte mir vorstellen, weil ich ja noch angeteasert hatte, wow, vielleicht ein neues Franchise oder so, wenn sie das gut machen und sich gut anstellen.
Ja.
Das sehe ich fast jetzt nicht mehr.
Ja.
Also wenn jetzt auch noch wenn es weder bei Publikum noch bei Kritikern gut ankommt, dann befürchte ich, war das jetzt einer für die Tonne. Und das ist unglaublich schade, weißt du, weil wir haben uns ja gefreut, dass es mal wieder Original IPs gibt. Und da ist ja Guy Ritchie gerne dabei auch, ja? Also immer wieder sich was Neues auszudenken und nicht auf irgendwelche IPs aufzuspringen. Und dass es halt jetzt hier vor den Baum geht, ist halt ein bisschen schade. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich einer der schlechtesten der letzten X Jahre von Guy Ritchie.
Oh je. Ja, also es klingt so, wenn du sagst, richtig hart, aber um das auch nochmal mehr ins Licht zu rücken.
Es ist einfach Enttäuschung, die da aus mir spricht.
Ja, aber um das nochmal mehr ins Licht zu rücken, also wir haben ja letztens schon gesagt, Apple TV Plus macht eigentlich nur Verluste mit dem eigenen Streaming-Dienst und wir wissen nicht genau, wie sie das wieder eigentlich einspielen wollen, die Kosten. Und ich habe nochmal nachgeguckt, 180 Millionen soll der gekostet haben. Und das ist kein Low-Budget-Film.
Nee, das ist nicht und das sehe ich auch fast nicht.
Es ist viel Geld.
Hier und da, also der sieht teuer aus, aber 180 hätte ich jetzt fast nicht gesehen, aber ja, krass. Alles wird teurer.
Ja, es gibt 1-2 Quellen, die bestätigen das auch. Von daher sage ich, also das wird schwierig. Wenn dann auch noch die Kritiken wirklich so im Keller sind, wie wir es gerade aufgelistet haben, dann glaube ich nicht, dass da groß ein Franchise draus wird. Außer sie prügeln es mit aller Macht durch.
Tja, so ist das halt leider.
Also schade.
Schön.
Ja, schade. Drauf gefreut, aber ist leider nichts geworden.
Genau. Und damit bin ich dann auch mit meiner Review durch und würde an dich übergeben, Ronny.
Ja, Wahnsinn. Toll. Endlich bin ich mal dran. Finde ich doch gut. Aber ich glaube, hier können wir uns wahrscheinlich genau gleich nochmal irgendwie die Hände in der Luft zusammenschlagen, denn meine zweite Review dreht sich um Predator, Killer of Killers.
Oh, sehr gut. Ja, da gibt es direkt nochmal einen Gedisch.
Sag ich doch. Ja, sehr gut. Dann mache ich für dich heute tatsächlich immer nur die Bühne frei und fasse ja auch nochmal kurz zusammen. Also ist eine letzten Endes, also Hulu Disney Plus Produktion. Deswegen hier in Deutschland über Disney Plus abrufbar, ist ein Animationsfilm von Dan Trachtenberg, der ja zuletzt Prey gemacht hat von 2022, also da das Predator-Franchise nochmal so ein bisschen neu angestoßen, so gesehen. Und es ist
revitalisiert.
Revitalisiert klingt auch nicht schlecht bei den Temperaturen, aber ich will nicht vom Wetter reden. Und Dan Trachtenberg gleichzeitig natürlich auch jetzt noch mit Predator Badlands demnächst am Start, kommt im November raus, wenn ich es mir nicht falsch notiert habe. Ist ein Animationsfilm, Anthology-Film, wie man so schön sagt. Und um es nochmal quasi hier im Fließtext, um die Handlung zusammenzuführen. Also ist eine animierte Anthologie in 3 Episoden, in denen 3 historische Krieger, eine Wikingerin, ein Ninja, würde ich sagen, im feudalen Japan.
Das ist ein Samurai.
Samurai und ein USA-Zweiter Weltkriegspilot jeweils einen Predator gegenüberstehen. Die Erzählstränge verbinden sich zu einem kollektiven Showdown auf dem Predator-Heimatplaneten. Und das ist eigentlich fast schon ein Spoiler, den man hier in die Runde
werfen ein bisschen, ja, sieht man ja fast kommen.
Genau, denn das, was man im Trailer suggeriert bekommen hat, ist, dass es sich eben um drei Geschichten dreht, wie ich gerade versucht habe zusammenzufassen. Aber davon war ich dann tatsächlich ein bisschen überrascht. Alle drei Schicksale werden nochmal in ein finales viertes Kapitel im Film zusammen. Ich weiß nicht, willst du reinstarten, bevor ich mir echt den Mund noch trockenfußlich rede?
Ja, sehr gerne. Ich hatte im Vorfeld mich da schon viel zu belesen und ein paar Behind-the-Scenes-Videos geguckt, weil die ganz viel in, also rein aus rein fachlichem Interesse, ganz viel in Unreal Engine gearbeitet haben für den Film, weil du da relativ flott zu relativ ansehnlichen Ergebnissen kommst, wenn es jetzt so um Szenenblocking und so weiter geht. Da gibt es zum Beispiel so eine sehr aufwendige Actionsequenz, als die Wikinger die Festung, die sie angreifen, stürmen. Das ist so One-Shot, wo sie von hinten mit durch die Tür gehen und sich dann dadurch x Leute durchschnetzeln. Das war sehr interessant zu sehen fachlich und es dann halt auch nochmal jetzt so final im Film zu sehen. Ich fand den Artstyle ganz kurzweilig und für mich hat, obwohl extrem wenig Dialog den ganzen Film ist, hinüber, waren die, oder zu, insbesondere die Geschichte um die japanischen Brüder möchte ich da nochmal rausheben, weil die gefühlt überhaupt gar nicht miteinander reden. Aber es zeigt dir, wie effektiv du trotzdem eine vor allem verhältnismäßig komplexe Handlung aufklären kannst. Ich fand das so, das wäre fast was ich den, ich lass dich gleich reden.
Kein Stress.
Was du fast in so einem Studium zeigen könntest, dir diese erste Minute von diesen japanischen Brüdern, dieses, du siehst sie als Kinder, sie haben Spaß miteinander, dann der Vater will Nachfolger rausbekommen, sage ich mal, pittet die da gegeneinander, der eine entscheidet sich, der andere nicht, dann treffen sie später wieder und all das passiert innerhalb von weniger als 90 Sekunden, glaube ich. Ich habe auf die Uhr geguckt oder 2 Minuten. Mhm. Es wird nichts gesagt und du hast unglaublich komplexe Emotionen übertragen bekommen. Du weißt, wo jede Figur steht und zack, auf einmal ist 20 Jahre später und du weißt genau, was passiert ist, ohne dass irgendeiner ein Wort gesagt hat. Und das hat nochmal, das war einfach so nochmal gezeigt, so ein Paradebeispiel, wie stark Film sein kann und dieses Show, Don't Tell. Mhm. Fand ich geil irgendwie.
Gehe ich voll mit, auch das erste Kapitel direkt mit den Wikingern, also startet mit wesentlich mehr Dialog, aber jedes Kapitel hat so ein bisschen seine eigene Handschrift, beziehungsweise Settings sind unglaublich nachvollziehbar und hätten generell fast auch ohne Ton irgendwie funktioniert, möchte ich behaupten.
Ja.
Beruht natürlich super auf unseren Sehgewohnheiten, weil wenn jemand sagt, das spielt im feudalen Japan oder während der Wikingerkriege, dann haben wir halt irgendwie schon 10 Serien und Filme gesehen und wissen, wie wir es uns vorstellen müssen.
Ja, aber das ist doch genau auch okay. Gibt. Also brauchst du nicht eine Viertelstunde Exposition, sondern kannst die Leute einfach reinschmeißen.
Ja,
so. Also etablier ganz schnell und dann mach Plot.
Ja, ich möchte fast sagen, es ist super, super effizient einfach erzählt und das ist genau on point und mehr braucht man da auch nicht. Es ist super kurzweilig und es ist halt, hat eine super starke audiovisuelle Gestaltung. Alles ist sehr atmosphärisch erzählt und jede Figur erhält genau so viel, ich sag mal, narrativen Unterbau, wie es halt wirklich braucht.
Genau, weil viel Narrative gibt es ja unterm Strich nicht, weil im Prinzip sind das 4, kann man jetzt schon sagen, einfach unglaublich aufwendige Action-Sequenzen, die uns da kredenzt werden.
Ja, ich fand vor allem aber auch in Kapitel 1 und 2, da fand ich die Figurenzeichnung noch ein bisschen stimmiger, weil in Kapitel 3 mit dem Weltkriegspiloten, oh, da musste ich dann schon so ein paar Kröten schlucken, weil er redet sehr viel, er ist so von der Figur sehr flapsig inszeniert, dann ist es so ein bisschen over the top, wo er...
Naja, er ist ein bisschen der Kontrast zu den anderen beiden.
Ne? Ja, das auch noch, aber auch so diese Action, die inszeniert wird, dass er dann aus dem Flugzeug krabbelt auf seinen
so, ja.
Flügel und da noch irgendwie mitten im Himmel da sein Flugzeug repariert oder manipuliert. Ah, da musste schon ein bisschen so, ja, okay, it's good enough. Er ist anscheinend ein Genie, was das Fliegen angeht. Und dann war ich ein Stück weit überrascht eben von dem vierten Kapitel, wo nochmal alles zusammenkommt. Aber du hast es gerade schon angerissen, letzten Endes ist alles nur dafür da, um halt sehr atmosphärisch, sehr cool inszenierte Kämpfe zu zeigen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Das Einzige, und jetzt schmeiße ich den Ball gleich wieder zu dir rüber, ist der Animationsstil. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus Spider-Man Into the Spider-Verse und Arcane. Die beiden würde ich mal so in den Ring werfen.
Ja?
Und ähnlich wie bei Spider-Man sind die Animationen alle so auf, also nur auf so alle 2 Frames oder sowas animiert. Und das fand ich bei den sehr schnellen Action-Sachen, fand ich das ein bisschen weird, weil super stuttery, super stockig stottert wirkte. Da hätte ich mir gewünscht, dass wie bei Spider-Verse, die haben das irgendwie ein bisschen besser hingekriegt oder bei Arcane.
Ich vermute, das ist, die beide waren, glaube ich, im Budget deutlich teurer. also Spider-Verse VR kennen, vermutlich.
Ich habe kein Budget rausbekommen. Ich habe auch nochmal geguckt, aber kein Budget rausbekommen.
Ich vermute, dass weder Arcane noch Spider-Verse in Unreal Engine, einer kostenlosen Unreal Engine rumdoktern. Von daher, ja, ich bin aber bei dir. Ich sehe das auch so. Ich hätte dadurch, dass die Choreografie teilweise sehr schnell ist, hatte ich manchmal das Gefühl, den Anschluss vielleicht zu verpassen oder gar nicht so genau angemessen die Bewegung und Animationen würdigen zu können, weil mir ein paar Frames fehlen. Ich würde gerne mal sehen, ob sie es probiert haben. Also die Animationen sind ja da. Ob sie es mal probiert haben, es in quasi normaler Geschwindigkeit laufen zu lassen, warum sie sich dagegen entschieden haben oder ob es tatsächlich irgendwelche anderen Gründe gab. Das würde mich auch interessieren. Insgesamt fand ich die aber alle unglaublich kurzweilig und kreativ inszeniert. Jede einzelne, weil genau überlegt wird, wie du schon gesagt hast, der Epoche. Was waren die Waffen? Wie wurden sie benutzt? Wie kann man sie effizient einsetzen? Aber auch überraschend. Weil es gibt so Momente, wo du denkst, okay, gut, jetzt ist der Mensch dann, weil ne, sie werden halt immer gegen einen Predator, treten sie an und es ist eigentlich so ein, ziehst eigentlich immer den Kürzeren, das haben uns die Filme ja gelehrt, so ein Stück weit, außer du bist Schwarzenegger vielleicht. aber dem ist ja vielleicht nicht so. Und warum nicht? Ja? Was zeichnet dich da, also was zeichnet die aus, diese Jäger? Und das fand ich extrem unterhaltsam und deswegen, ich fand auch dann das Finale cool. Und du wirst ja sogar mit einem Cliffhanger belohnt. In doppelter Hinsicht, mit einem Cliffhanger und einem Aftercredit würde ich sogar so weit gehen. Das heißt, wer immer uns jetzt hier zuhört, guckt wirklich bis zum Ende durch. Es lohnt sich. Und ich muss gestehen, ich saß da und dachte mir tatsächlich, jo, das ist der Predator-Film, von dem ich tatsächlich auch mehr sehen möchte jetzt. Also ich war bestens unterhalten da. Es war super kurzweilig für mich.
Gehe ich komplett mit. Also ich war auch sehr unterhalten, fand es sehr kurzweilig, fand auch den Post-Credit-Teaser nochmal cool. Offenes Ende. Als Belohnung würde ich da jetzt nicht mitgehen, denn das Ende ist schon sehr offen und insgesamt muss ich sagen, es ist einfach sehr episodenhaft erzählt. Wusst du natürlich von vornherein, weil Anthology dann irgendwie doch nicht, weil alle Episoden schon gemeinsam in ein gemeinsames Ende hineinspielen. Und ich muss sagen, ich bin ja, da kriegen wir so ein bisschen Bauchschmerzen, ein bisschen wie bei Buster Scrooge oder wie es damals hieß von den Coen-Brüdern. Das fand ich auch nicht so geil, so Episodenfilme an sich. Ich hätte mir eigentlich hier auch fast schon gewünscht, das als Miniserie veröffentlichen zu lassen. Ich glaube, das funktioniert besser, vor allem, wenn man das Ende so offen lässt und sagt, da kommt dann vielleicht eine zweite Staffel. Und dann hätte ich auch gesagt, ja gut, das dritte Kapitel war jetzt schwach, dann finde ich die Folge nicht so gut, aber so muss ich sagen, das hat es für mich insgesamt als Film gedämpft, der eine Eindruck von dem dritten Kapitel, deswegen rate ich den Film ein kleines bisschen runter.
Ja.
Das war so mein Kritikpunkt zum Schluss noch.
Das ist aber ein interessanter Punkt, also könnte man auch mal tiefer einsteigen tatsächlich, ob das hier nicht eine bessere Variante gewesen wäre, weil ich gebe dir recht, die Option wäre da gewesen, da so eine Miniserie draus zu machen. Vielleicht war das sogar der ursprüngliche Plan. Ich weiß es nicht.
Maybe.
Aber es hat beides ein Für und Wider, finde ich.
Bestimmt. Kann man wahrscheinlich, wie du es gerade sagst, gut drüber streiten. Ich wäre bei dem Format eher, glaube ich, der Fan gewesen, das als Serie zu machen. Dann wäre es auch noch ein bisschen besser zum
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Gewesen. Aber insgesamt, ich war, also ich habe jetzt nicht so das meiste Werk drin gesehen. Wie gesagt, das Episodenhafte hat mich dann auch noch ein bisschen irgendwie den Film, ich muss jetzt vorsichtig sagen, abwerten lassen. Ich weiß ich nicht. Ich gehe insgesamt mit 3,5 von 5 Sternen raus. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich habe 4 von 5 gegeben. Ich fand's wirklich durch die Bank cool. Ich fand's dann super auch im Finale, wenn man die Figuren kennt, nochmal das zu sehen, dass sie sich noch nicht kennen, wie sie sich zusammenraufen müssen als so der so Ragtag-Bunch, die alle nur an unterschiedliche Sprache sprechen und wie sie sich halt um ein gemeinsames Ziel überleben halt dann da durchschlagen. Und ja, es ist natürlich ein offenes Ende. Jetzt alles ist möglich letzten Endes. Und ein super cooles Setup für dieses Universum und für diese Gruppe an Figuren. Und wie gesagt, ich bleib dabei, das, was sie da gemacht haben und was jetzt hoffentlich dann folgt, das bockt mich deutlich mehr als alles, was da in Realfilmen vielleicht auch im November kommt. Und ich hoffe, dass quasi alles von Dan Trachtenberg ist. Ob sie jetzt auch versuchen, so ein großes Universum zu stricken? So nach dem Motto, it's all connected. Und nachdem ich mit Prey ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, der war nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie jetzt hier Kill of Killers, hoffe ich, dass es gute Basis ist für Badlands dann.
Ich denke auch, dass hier ein bisschen quasi die Bühne aufgebaut wird, um das alles ein bisschen mehr zu connecten. Sieht man ja auch ein Stück weit in der After-Credit-Scene. Oh, Spoiler! Und du bist ja dann auch ein gutes Stück damit schon an dem Score, der auch bei IMDb steht. Da steht das Ganze nämlich bei einer 7,6 aktuell von 10. Rotten Tomatoes deutlich euphorischer. 95% bei den Kritikern, 90% bei den Zuschauern.
Deswegen, ja, aber cool nur.
Deswegen aber für mich nochmal die Frage, was wäre jetzt dein Kriterium gewesen, um mehr als 4 von 5 zu geben? Eine 4,5 oder so?
Ja, also etwas, genau, der Animationsstil. Da, ne, dieses auch, dieses jeder zweite Frame, das wäre noch so ein Hebel gewesen.
Ja.
Ja, auch die dritte Episode hatte ich so meine Problemchen und na klar, ein bisschen runderes Ende, im Zweifel noch 10 Minuten länger den Film lassen oder so und das ein bisschen eleganter auserzählen, möchte ich mal sagen. Dann wäre da noch mehr drin gewesen. Aber ansonsten war ich einfach positiv überrascht, wie gut das funktioniert und dass, wenn man sich für so eine Art Format unterscheidet, für mich Predator doch überraschend relevant wieder ist als Franchise.
Ja, das finde ich auch. Also trifft eigentlich auch genau meine Meinung. Ich gehe halt nur ein bisschen härter noch ins Gericht, weil mich eben dieses Episodenhafte dann wahrscheinlich als Serie mehr abgeholt hätte. Aber ja, dann sind wir ja quasi d'accord, nice, würde ich sagen. Again.
Also ich darf Ihnen mal bescheinigen, junger Mann, hervorragende Ruckzuck-Reviews haben Sie für diese Episode mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Dieses Kompliment kann ich absolut nur zurückgeben. Also wirklich toll. Einfach nur toll.
Ja, cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns auch die Abmoderation starten.
Genau.
Wir finden uns.
Genau. Wir machen jetzt einmal kurz die Releases noch durch, weil wir waren jetzt eine Weile nicht da.
Ja, und guck mal, was so ins Kino kommt, beziehungsweise was ins Kino kam. Wir waren in der letzten Folge ja super fleißig, haben extrem weit schon geguckt. Aber letzte Woche nochmal ganz kurz zusammengefasst. 28 Years Later kam endlich in die Kinos. Ich habe es noch nicht gesehen, auch noch kein Kinoticket irgendwie reserviert. Aber ich bin drauf und dran, den mal zu geben. Fun Fact, ich hatte letztens Freunde zu Hause, die meinten, was, du hast die 28 Days Later DVD? Das kriegt man nirgendwo mehr auf Datenträger. Du bist ein reicher Mann. Ich dachte, okay. Keine Ahnung, was da gerade die Veröffentlichungspolitik ist. Wahrscheinlich wird da irgendwann dreifach Trilogie Dingens einfach demnächst sogar eingeplant. Was kam noch raus letzte Woche? Loyal Friend, ein Film mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Da stirbt der Hund von Bill Murray, also zumindest des fiktiven Charakters. Und Naomi Watts muss sich dessen annehmen. Also ein bisschen Tragedy, Drama mit, glaube ich, so ein bisschen Herzschmerz. Elio, neuer Pixar-Animationsfilm, kam auch in die Kinos. Monster Summer, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, ist ein Film mit Mel Gibson. Achtung, ja, ist also ein bisschen so verbrannte Erde. Ist so eine Art Spielberg-eskes Stranger Things, Retro, Kinder, Abenteuer, Gruselfilm-Dingens.
Das kommt 100% an mir vorbei, Jürgen.
Ja, same, aber kam letzte Woche in die Kinos. Also der Trailer sah auch gar nicht mal so schlecht aus, muss man ehrlich sagen. Also für alle, die da interessiert sind, na, auch so irgendwie Super 8, die Richtung, gebt euch mal. Auch in die Kinos gekommen, The Prosecutor, Donnie Yen, Regie und mit 61 Jahren Hauptdarsteller prügelt sich hier nochmal ganz auf chinesische Art und Kampfkunstweise durch so einen Action-Tie-Fighter-Film.
Ja, nice.
Ding für dich? Steht auf der Liste?
Auf jeden Fall. Nicht im Kino, aber steht auf der Liste, klar.
Nice. Was hältst du von der Geschichte um Wilhelm Tell? Auch was für dich?
Vermutlich auch nicht im Kino.
Kam aber auch in die Kinos. Sehr internationale Produktion. Irischer Regisseur Klaas Beng aus Dänemark spielt die Hauptrolle. Wilhelm Tell spielt in der Schweiz natürlich. Ben Kingsley, Jonathan Pryce auch noch gesehen im Trailer. Also sah auch sehr hochwertig produziert aus. Hat ewig gebraucht, bis jetzt in die deutschen Kinos kam letzte Woche. Kritiken nicht ganz so gut, aber für alle Abenteuer-Film-Enthusiasten bestimmt auf jeden Fall eine Empfehlung wert, um da mal reinzugucken. Nächste Woche dann, ab 26.06. F1. The Movie, The Picture, The Motion Picture, der Film.
Ja, da bin ich noch am grübeln, ob ich mir da ein Kinoticket für löse.
Warum? Sind deine Erwartungen jetzt ein bisschen gedämpft, gebremst worden?
Nee, ich möchte, ich muss gucken, ob ich es zeitlich schaffe, ob ich jemanden finde, aber ansonsten, nö, würde ich den schon gerne auf dem möglichst größten, lautesten Leinwand sehen, egal wie jetzt die Handlung ist.
Der neueste Film von Joseph Kosinski, nicht zu verwechseln mit John Kosinski, den wir gerade hatten, hat mir ja schon gesagt, ne, nach dem Top Gun 2,
ja,
Spektakel, genau, da geht bestimmt einiges, ich F1, Formel 1 ein bisschen abgeturnt, mal gucken. Ich weiß hingegen nicht so richtig, um das mal deine Denkweise fortzusetzen, vielleicht Jurassic World, die Wiedergeburt. Deutscher Titel, auch am gleichen Tag nächste Woche.
Ja, wenn ich mich entscheiden muss für einen Kinogang, dann wird es eher F1. Und Jurassic World hat so ein bisschen den Goodwill verspielt mit der.
Auf jeden Fall. Also ich fand den Film ja wirklich, also den letzten Jurassic World Film ja wirklich, also schmutzig. Jetzt hier Gareth Edwards darf nach Star Wars und Godzilla nochmal so ein Franchise vielleicht ein bisschen wieder in eine richtige Richtung schubsen.
Aber der Trailer, ich freue mich noch Gutes. Ja, der Trailer hat mich aber auch nicht gehuckt und das wird eine Sache für Streaming erst. Tut mir sehr leid.
Ja, same. Also da löse ich nicht auch nochmal eine Karte. War aber wesentlich günstiger als die letzten Jurassic World Filme. Mal gucken. Freaky Tales kommt auch in die Kinos, ist auch wieder ein Episodenfilm. Hey! Von dem Regieduo Ryan Flagg, Anna Boden, Pedro Pascal, Ben Mendelsohn und wer da alles noch mitspielt, sah sehr nach Pulp Fiction aus. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde.
Sah sehr weiß ich auch nicht. Aus.
Ja gut, dann gucken wir mal. Megan 2.0, da irgendwie Aktien drin in Megan, diesem Horror-Puppen-Horrorfilm?
Es hat mich immer interessiert, wir haben es aber immer noch nicht geschafft, den ersten zu gucken. Entsprechend kann ich zum zweiten auch nichts sagen, leider.
Ist ja durch die Decke gegangen, war super erfolgreich. Mega. Jetzt der zweite Teil in die Kinos. Ja, geht an mir vorbei. Geht bestimmt nicht an dir vorbei, auch am gleichen Tag, aber Disney Plus, The Bear, Staffel 4.
Ja, all in.
Zieht's immer noch, ja?
Absolut.
Absolut, okay. Wie gesagt, ich habe es damals nicht durch die erste Staffel geschafft und finde einfach keine Zeit, das mal weiterzugucken.
Ja.
Weiterhin im Streaming-Angebot ab 27.06. Smoke, neuer Film mit Taron Egerton. Nope. Der spielt da, nee, nope. Nicht, was, wieso?
Staffel 1.
Staffel 1, ist das eine Serie?
Das ist leider eine Serie.
Ah, okay, dann habe ich das total verballert. Hey, ich habe den Film noch geguckt, Alex, kannst du mir doch nicht sagen. Nee, ich meine, ich habe den Trailer geschaut, ich dachte, wäre ein Film.
Ja, ich auch. Und das ist halt, das ich saß auch da und dachte mir, oh, ganz netter Film. Und dann habe ich gesehen, ist eine Serie und dann dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob als Serie würde ich, weiß ich nicht, ob ich es gucken würde, um ehrlich zu sein. Das ist wieder so ein zeitliches Commitment, weißt du?
Ja, aber interessant, okay. Ja, er spielt hier so einen Brandermittler, ne? Und wird dann
9 Episoden, mein Freund.
Ja, und dann gerät er irgendwie selbst ins Visier, ne? Aber nicht irgend so.
Bam, bam, bam.
Ja, twisty. Scheint maybe twisty zu sein, vielleicht aber auch
nicht. Also es sah solide aus und ich sehe ihn gern, aber es ist wieder eine Serie, weißt du?
Es ist zu viel, Alex, es ist zu viel.
Zum Thema?
Zum Thema zu viele Serien. Squid Game, Staffel 3, auch am gleichen Tag, 27.3., also ja, das, 27.6., Entschuldigung.
Back to back gedreht hier, die 2 und die 3, ne? Dass sie das uns hier so in der Geschwindigkeit rausrülpsen.
Ja, waren ja eh nicht alle so begeistert, warum sie jetzt quasi dieses Back to back gedreht haben und dann quasi die dritte Staffel so aufgleisen in 2 und 3. Also die zweite Staffel in 2 und 3 aufgleisen.
Aber danach ist Schluss.
Ist es so? Steht es fest jetzt?
Ich meine ja.
War es der letzte Stand?
Und mit dem Wissen finde ich es ganz nett, mal auch zu irgendwas einfach fertig zu gucken.
Ja, das finde ich.
Also wenn das stimmt, das ist jetzt ohne Gewähr. Ich meine ja.
Ja, also war ja sowieso nur ursprünglich auf die erste Staffel konzipiert. Jetzt hat man noch die zweite und dritte rausgedrückt. Ich fand die zweite jetzt auch nicht schlecht. Bin auf die dritte gespannt, natürlich.
Noch nicht gesehen.
Weil offenes Ende einfach. Also man merkt, dass es einfach eine getrennte Staffel ist. Von daher.
Okay.
Und es geht auch weiter, haben wir letztens schon drüber gesprochen, bei dem Trailer The Old Guard 2, kommt am 2.7. auf Netflix raus. Haben wir gesagt, Trailer.
Mm-hmm. Ja, wird schon geguckt, aber ja.
Wird schon geguckt.
Ich würde nicht für ins Kino gehen.
ja, also ich schraube mal die Erwartung vielleicht auch ein bisschen runter wegen dem Trailer. 3.7. und da kommen nochmal zwei deutsche Produktionen in die Kinos. Da gibt es gar nicht so große internationale Veröffentlichungen. Und zwar Mädchen ist zurück. Kannst du dich da noch dran erinnern, an diesen Film?
Natürlich.
Mädchen
von... Ja, klar.
2002 oder wann das war?
Ja.
Gibt's jetzt ein Remake. Soll ein bisschen derber, ein bisschen eckiger und kantiger sein, soll aber dadurch auch ein bisschen besser sein, weil er das irgendwie besser abfrühstückt und in die heutige Zeit transportiert. Also, Mädchen. Und auch noch Frisch. Ja, so heißt ein Film mit Louis Hofmann in der Hauptrolle, also dem Kollegen, den man von Dark kennt, ist hier eine britische Romanverfilmung. Trailer sah okayisch aus. Aber wollte ich hier nochmal in den Ring werfen, vielleicht hat er noch ein paar andere Qualitäten, die ich jetzt noch nicht so rausgespürt habe, weil er ist eine Romanverfilmung und die kam ganz gut an. Also der Roman.
Interessant.
Finde ich aber auch. Hier gehört, macht was draus.
Ja, und dann kommen wir doch zu dem Highlight und dann wechseln wir direkt zu den News für der letzten, also seit der letzten Episode mit Abstand für mich das größte Highlight jetzt zum nächsten.
Ja.
Spaceballs 2, Baby. Wir haben da so oft drüber gesprochen und seit 10 Jahren oder länger wird gemunkelt und jetzt ist es offiziell, weil ich habe es irgendwann echt nicht mehr kommen sehen, weil Mel Brooks wurde noch ein Jahr älter, noch ein Jahr älter, noch ein Jahr älter. Ich dachte mir, scheiße, nee, also jetzt irgendwie mit 95, 96, 97, der Zug ist abgefahren. Hast du gedacht?
Haben
sie sich den Boss Logic geholt, der ja schon ganz, ganz viel Artwork halt auf Instagram gemacht hat, teilweise ja sogar, ich glaube, Hollywood-Größen zu einer Superheldenrolle verholfen haben, Henry Cavill zum Witcher.
Mhm.
Und jetzt hat er hier Spaceballs 2 geteasert mit dem ganzen Rest um Amazon, MGM. Wie war es für dich so? Wie hast du es erlebt? Wo warst du, als die News gebrochen?
Ja, weil ich versuche es vielleicht ein kleines bisschen runterzuspielen. Ich gucke gerade parallel, wann wir darüber gesprochen haben. Und zwar war das im Juni 2024 in Folge 198. Da gab es ja schon das inoffizielle Lebenszeichen, dass Josh Gad was schreibt, Josh Greenbaum wird Regie führen. Und ja, aber jetzt ist es quasi offiziell mit einem Poster, mit einem kleinen, sehr humorvollen Teaser, der Mel Brooks kam. Aber was ja jetzt wirklich mich auch nochmal aus den Schuhen gehauen hat, ist nicht nur die eigentliche Ankündigung, wirklich die offizielle mit Marketing und Stuff, sondern dass man teilweise noch Gerüchten zufolge davon ausgeht, dass der fast komplette Originalcast zurückkehren
so
wird.
Ist aus.
Das
so
heißt,
ist aus.
John Candy natürlich schon vor langer Zeit verstorben.
Ja, 94 gestorben, glaube ich.
Ja, der wird es nicht schaffen, aber Bill Pullman, Mel Brooks natürlich, wie du gerade schon gesagt hast.
Der hatte ja, war ja sogar in dem Trailer als Video-Message mit drin. Und wenn ich ganz im Ernst mit irgendwie 98, 99 noch so wach, fit und auf Zack bin vom Kopf her, und der hat bestimmt auch seine guten Tage und seine schlechten Tage, aber come on, mega.
Und auch relativ neu noch das Gerücht oder die Bestätigung, man weiß nicht genau, Daphne Zuniga, die hat damals die Prinzessin gespielt, kehrt auch wieder zurück. Und jetzt die größte Nummer eigentlich, Rick Moranis, der sich Ende der 90er Jahre vom Filmgeschäft komplett zurückgezogen hat, sagt Lord Helmchen wird zurückkommen. Lord Helmchen wird zurückkommen. Also Rick Moranis kommt aus dem Ruhestand zurück. Und das ist natürlich schon krass.
Ich fand es halt noch cool tatsächlich, dass Lewis Pullman auch ganz, ganz weit oben gehandelt wird. Den hatten wir jetzt, wir hatten ihn bei Top Gun 2 in einer Nebenrolle, bei Thunderbolts in einer ziemlich großen Rolle, spoilerfrei, wird gehandelt jetzt hier, dass er als Sohn von Bill Pullman, aber auch als Figurensohn hier zurückkommt und eine größere Rolle spielt. Kann ich mir gut vorstellen.
Du brauchst ja einen Gegenpol. Du kannst da jetzt nicht nur 60-jährige Leute da noch hinstellen. Und wie du gerade gesagt hast,
Mel Brooks. Du hast ja auch die Kiki Palmer, die ist ja auch noch frisch mit dabei. Von daher hast du auf jeden Fall so ein neues Team, denke ich mal.
Ja, musst du
aber,
ja.
Aber ja, ich könnte mir vorstellen, es wird so eine Episode 7-Nummer, um ehrlich zu sein.
Und es wird halt super, super interessant, weil Mel Brooks, du hast gerade gesagt, ist jetzt 98, 99 Jahre alt. Spaceballs 2 ist jetzt für 2027 angekündigt. Das heißt, der Mann, also kommt schnell in die Puschen, weil der Mann wird 2027 101 Jahre alt.
Auf jeden Fall.
Und
also
das
dreht
ist,
das ab,
was
er drehen muss. Und dann
zur Not
bin
noch
ich einfach
digitalisieren und Cybertracen und was weiß ich.
Ja. Aber ich freue mich einfach. Also ich habe nicht mehr damit gerechnet und es hat halt so ein wirklich Special Place in meinem Herzen. Ich habe da als Stöpkes unglaublich viel drüber gelacht und bin da echt sehr, sehr gespannt, wie sie das so hinkriegen.
Ist für mich mal wieder ein Grund, den bei mir auch auf die Watchlist zu parken, denn es ist schon lange her, wo ich den gesehen habe.
Tito. Und ich bin noch am Hadern, ob ich tatsächlich mir die englische Synchro gebe oder die deutsche, mit der ich halt so aufgewachsen bin, mit den deutschen Gags auch.
Ja, same. Aber ich würde es mir gerne mal geben.
Ja.
Ich würde gerne weiter dafür die Wüste durchkämmen.
Richtig. ich habe hier noch kurz was reingepackt, was ich interessant fand.
Eine exzellente Überleitung, Alex.
Eine exzellente Überleitung, tut mir leid. Und es verwandelt sich in eine riesige Putze. Netflix hat einen Deal gemacht mit einem französischen Fernsehsender und zeigt lineares Fernsehen, also TV Network TF1, französischer Fernsehsender, und jede Menge Backlog-Content. Ich glaube, 30.000 Stunden TV-Serien von diesem Sender. Und das ist halt so das erste Mal, dass sie sowas machen. Und da stellt sich jetzt die Frage, geht da jetzt Tür und Tor auf, dass du bei Netflix vielleicht auch zukünftig mehr Fernsehsender-Content finden wirst? Ne? So weltweit, das ist jetzt der erste Deal. Ich fand das interessanten Move. Was, wie liest du das denn? Ich war einfach überrascht davon. Ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt zur Debatte steht, um ehrlich zu sein.
Ja, klingt natürlich interessant. Man könnte jetzt sagen, das ist erstmal ein Sender und dann auch noch aus Frankreich, der sagt, vielleicht, wir kriegen das mit den Einschaltquoten nicht mehr gebacken. Ich fand es in dem Kontext auch sehr interessant. Ich habe letztens mal gelesen, dass das Durchschnittsalter in Deutschland beim Free TV fängt bei ProSieben RTL 2 bei 40, 50 Jahren an und endet bei ARD, ZDF bei 64, 65 Jahren Durchschnittsalter der ZuschauerInnen. Das ist schon abgefahren. Dass jetzt hier so ein französischer Sender sagt, das lohnt sich nicht mehr, wir kriegen auch die Revenues nicht mehr rein, dass wir das irgendwie bezahlt bekommen. Wir nehmen jetzt, und wir haben unser eigenes Streaming-Angebot nicht zum Laufen gekriegt. Das heißt, wir nutzen jetzt Netflix mit der Infrastruktur, um darüber unseren Content zu verbreiten. Finde ich eigentlich
wichtig,
nur
ist clever. Es ist nicht nur der Backlog, ne? Ganz wichtig an der Info ist.
Und das Live-Programm.
Die haben 5 Sender in ihrem Portfolio, die live senden, also linear noch. Und die kann man dann alle über Netflix abrufen. Und das ist halt ein Geschäftsmodell, das hat ja Netflix so gar nicht. Das ist ja so ein bisschen wie bei Sky.
Das wollte ich gerade sagen. Man kennt es ja ein Stück schon, auch wie wir es gerade hatten bei Predator. Hulu ist ja zum Beispiel, weil es alles zu Disney gehört, auch über Disney zu empfangen. Wir haben irgendwie diese ganze HBO-Sky-Rechte-Geschichte, dass das da irgendwie immer rumschwurbelt. Aber so dieses wirklich lineares Fernsehen jetzt vielleicht auch ein Stück dann drüber zu streamen, habe ich so jetzt, nutze ich auch selbst gar nicht mehr heutzutage.
Es wird halt interessant, weil du irgendwann, wie du schon gesagt hast, dieses wir schaffen es vielleicht selber nicht, wir kriegen es vielleicht nicht selber ans Fliegen, ob du dann irgendwann gucken musst, dieses, okay, also bei Netflix hast du dann RTL und ProSieben, aber Sat1 und Kabel1 und was weiß ich und Super RTL hast du dann woanders, sage ich mal so. Also ich bin sehr gespannt, wie das, also ob das sich jetzt alles aufteilt unterm Strich auf die irgendwie 5 Großen oder sowas oder auf die 3 Großen oder. Also ich bin gespannt, das ist jetzt vielleicht so der erste Schuss für irgendwie einen Trend vielleicht, mal gucken.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen, so viele Streaming-Abos, wie man heutzutage braucht, dass sich das alles ein Stück weit wieder konzentrieren wird über bestimmte Plattformen. Und ich glaube, Netflix,
wie du sagst,
ist keine gute Wahl. Es ist keine schlechte Wahl.
Genau, wegen der Install-Base, die haben die Infrastruktur.
Die haben das Wissen, die wissen, wie man überlebt am Markt und machen das eigentlich ganz gut.
Genau, bringt uns nämlich auch super Übergang zum Netflix-Tüdüm-Event, das sie jetzt erst kürzlich abgehalten haben. Ich habe so ein paar Highlights kurz runtergeschrieben, weil die machen ja auch immer noch jede Menge Original-Content. Squid Games Staffel 3 haben wir gerade drüber gesprochen. Für alle, die es gut fanden, 2. Staffel One Piece, 5. Staffel Stranger Things. Haben wir jetzt ein Datum auch, ab wann es losgeht.
Mhm. Sehr interessante Release-Politik. 26. November kommt Stranger Things Staffel 5. Der erste Part, der zweite Part über Weihnachten und das Finale kommt zu Silvester bzw. Neujahr.
Ist aber ein geiles Timing für die Familie zum Bingen.
Ist es das? Ist man da nicht unterwegs bei Verwandten? Willst du dann eher zu Hause auf der Glotze gucken? Hat keine Zeit, will feiern, hat einen Sitzen? I don't know. Ist das, also.
Die werden ja wissen, wie ihre Einschaltquote ist über die Feiertage, oder? Vermutlich.
Ja, im Zweifelsfalle wissen die das besser, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht zu Weihnachten drüber unbedingt nachdenken, Stranger Things zu gucken. I don't know.
Nee, aber vielleicht dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag und auch drüber zu sprechen. Mit
oder
der Family halt.
Über die Jahre, über den Jahreswechsel wahrscheinlich eher.
Genau. Wednesday war mega groß, kommt die zweite Staffel und ich fand das interessant, einfach dieses, die machen von den großen Dingern schon die nächsten Staffeln, ne? Sandman kommt eine zweite Staffel, also es wird nicht alles gecancelt, das ist auch gut so. Ich fand noch The RIP interessant. Ne, mit Ben Affleck.
Mhm. Neuer Action-Thriller irgendwas?
Irgendwie so, ja. Genau. Mhm. Und Happy Gilmore 2, muss ich gestehen, bin ich raus. Die 1 war schon nicht so mein Ding.
Adam Sandler,
aber,
damit ist alles gesagt.
Genau, alles gesagt. Mein großes Highlight, und das ist vielleicht ein guter Übergang auch zu den Trailern, war ein kurzer Minuten-Tease für Knives Out 3, Wake Up Dead Man.
Da kommt Alex auf Hochtouren und hat jetzt wirklich ja nochmal seine allerbesten Überleitungsfähigkeiten
Du hast ja schon
genutzt
Daniel Craig
für die
angeteasert. Genau, Daniel Craig angeteasert und seine Mecke, sein Outfit, sein alles.
Mhm.
Und es gibt da so einen Shot, wo irgendwie, glaube ich, so eine Handvoll an Cast durch eine Tür guckt, glaube ich. Was ich dann auch in diesem Teaser einmal kurz pausieren musste und dann auch mir dachte, die Menge an hochkarätigen Leuten, die da gerade in diesem einen Bild zu sehen sind, ist halt so absurd halt mit Jeremy Renner und Glenn Close und Josh Brolin und das ist völlig, völlig gaga. Also das Cast ist wieder super cool. Ich freue mich auch auf so Newcomer wie Kelly Spaney, die wir jetzt ja von Alien spätestens kennen. Und wir wissen, am 12. Dezember geht's los. Also hier rechtzeitig, damit man zu Weihnachten drüber sprechen kann, wir alle 2 Wochen Zeit hatten, es zu gucken.
Ja, absurdes Cast. Wie immer kann mir von den ersten beiden Knives Out Filmen schon. Ich fand den ersten ganz unterhaltsam. Der zweite hat mich nicht ganz so doll abgeholt.
Dito.
Onion, wie hieß es? Onion?
Glass Onion.
Glass Onion, dankeschön.
Und ich fand die 1 richtig, richtig mega, falls ihr erinnert, war mein Platz 1 damals.
Stimmt, ich glaube, du hast dir den Schriftzug auf den Rücken tätowieren lassen. Genau, jetzt Wake Up Dead Man. Ja, ich werde mir bestimmt angucken. Sieht ein bisschen eher wie so wieder Teil 1 aus, weil Teil 2 war so ein bisschen auf so einer Insel, war so ein bisschen, wie soll ich sagen, sommerlicher.
Ein bisschen bunter, ein bisschen größer bunter, halt. Genau. Ich hoffe, dass sie hier wieder vielleicht so ein bisschen, back to the roots gehen.
Ja, würde sieht stark danach aus. Apropos back to the roots, jetzt kann ich vielleicht nochmal eine Überleitung bauen. Frankenstein, Guillermo del Toro hat es jetzt endlich geschafft, seinen jahrzehntelangen Traum in einen Film zu gießen und zwar nochmal eine Adaption von Frankenstein zu machen. Wieso brauchen wir das? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber Guillermo del Toro sagt, er wollte das so, ist ein Herzensprojekt und man sieht schon so ein bisschen im Trailer und hat man auch rausgelesen, orientiert sich Stück weit sehr nah eher an der Romanvorlage. Oscar Isaac spielt hier den verrückten Wissenschaftler, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Mia Goff ist noch dabei, Christoph Waltz spielt eine Rolle und ist beim ersten Trailer-Guck an mir vorbeigegangen. Jacob Elordi spielt
als Monster.
Das Monster.
Der Schönling.
Ja, in der letzten Folge noch drüber gesprochen. Jacob Elordi, ne, immer mehr Charakterrollen. Jetzt spielt er sogar mal Frankenstein, ist im Trailer noch nicht quasi vollends.
Frankensteins Monster
ja, spielt er. Noch nicht vollends zu sehen, aber hey. Good for you. Ich meine, der Typ ist, glaube ich, 2 Meter oder fast noch eins drüber. Kann er von der Physis bestimmt gut umsetzen.
Das ist richtig. Genau, also er durfte ran hier, der Del Toro, weil Netflix gesagt hat, ist okay, mach mal. Und ich bin ehrlich mit dir, ich brauche auch keine weitere Frankenstein-Verfilmung. Aber wenn es jetzt gerade auf diesem Planeten unbedingt halt einer machen muss, dann hätte ich gesagt, jo, dann lass Del Toro daran. Mhm. Weil ich glaube, dann wird es vielleicht auch angemessen authentisch und angemessen düster und würdig der Romanvorlage. Und danach sah es bisher tatsächlich aus, überraschenderweise. Ich weiß nicht, ob ich da mit vibe am Ende, aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, ja.
Ja, ich bin bei den letzten Del Toro-Filmen nicht ganz so mal mitgegangen.
Ja, ich auch nicht, hier und da.
Ein paar Reviews in den letzten Jahren ja auch zu seinen letzten Projekten geschrieben. Natürlich bei alle auf unseren Kanälen noch zu lesen.
Selbstverständlich.
Wie immer, es ist einfach schön. Und und bin gespannt. Netflix, ja, würde ich mit einplanen und reinschieben. November 25, genauer Tag ist noch nicht bekannt, aber ins Kino wäre ich dafür nicht gegangen. Sorry, Bro.
Nee, d'accord. Ja, das sehe ich auch so. Ansonsten haben wir noch mal, ich sag mal, ein Stück weit als Nachklapp mitgebracht, den ersten vollwertigen Trailer zur Nackten Kanone.
Aber jetzt hättest du noch mal eine Überleitung bauen können, im Sinne von, würdest du dafür ins Kino gehen, Alex?
Ach so, ja, komm, ist egal.
Ich schneide das einfach so in der Postproduktion um, dass das passt.
Ich will einfach nur darüber reden. Funktioniert denn ein ganzer Trailer? Wir hatten ja schon bei dem Teaser so ein paar Schwierigkeiten. Jetzt haben wir einen kompletten Trailer voll mit Gags. Gag-Feuerwerk. Wie hast du es denn empfunden?
Also ich bin, Nackte Kanone, du, ist ähnlich wie Spaceball schon so ein Jugendjam. Und letztens erst auch nochmal alle 3 Teile oder die ersten 2 Teile geguckt. Und
ach, nice.
Ich bin jetzt nach dem Teaser-Trailer, komme ich auch nicht auf den Trailer klar. Es gibt 1-2 Sachen, funny, witzig, ich weiß nicht, ob das der Naked Gun-Humor ist, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja.
Aber ganz viel in dem Trailer und ich möchte behaupten, es liegt an dem Trailer selbst, zündet für mich absolut nicht.
Ja, also du hast halt diese Dad-Jokes drin, die man gewohnt ist, ne? Also du hast die Austin Powers-Szene.
Ja, da
Ofen gereinigt
habe ich noch mit am meisten drüber gelacht, aber nur weil Pamela Anderson das auch so gut dann noch mitspielt irgendwie.
Ja. Take a Seat fand ich lustig.
Ja,
wo er einfach den Stuhl mitnimmt, ist halt so dieser Originalhumor aus den 90ern.
Ja.
Bei dem Rest muss man halt tatsächlich gucken, ob es im Kontext funktioniert. Weil ansonsten war für mich auch so eine Aneinanderreihung von hier guckt mal. Das ist schon das, was ihr glaubt.
Ja, es war für mich so ein bisschen so Zuschauertest. Wo lachen die Leute am meisten und das schneiden wir dann raus irgendwie. Weil zum Beispiel diese komischen GoPro-getrennten Innenszenen im Auto, wo er das fast so, ich dachte so, was ist das denn jetzt, bitteschön? Also es wirkte so off für mich. Und ich weiß nicht, ich würde sagen 30% liegt es mindestens am Schnitt, wie der Trailer gemacht wurde. Und der Rest bin ich gespannt, ob der wirklich für mich auch im Film nicht so zündet.
Ich drücke die Daumen, ey. Also ich würde mich freuen, weil es für mich auch, wie du sagtest, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Gradmesser ist für ein Spaceballs 2. Aber da sieht man schon mal so ein etabliertes Franchise aus den 80ern, 90ern, ob man das erfolgreich übertragen kriegt, weil ja auch Spaceballs sehr humorig, Persiflage, hat ja damals alles durch den Kakao gezogen, was so Science-Fiction-Rang und Namen hatte, ob das noch funktioniert heutzutage. Am 31. Juli wissen wir es dann.
ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich glaube, Spaceballs hat nochmal mehr Futter, auch weil Star Wars nach wie vor ungebrochenen Hype hat und nach wie vor immer noch Zeug produziert wird, auf dem du dich halt, wo du ein bisschen gegenfeuern kannst oder was du als Inspo nehmen kannst. Aber die nackte Kanone ist einfach die nackte Kanone. Da gab es einfach über 30 Jahre nichts Neues. So, das musst du jetzt erstmal rechtfertigen und da wieder Anschluss finden. Also ja, bin gespannt.
Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja, weiter bitte. Mit dem letzten in der Runde heute.
Eddington. Hat nichts mit dem kleinen süßen Bär zu tun, den ich hier immer wieder erwähne, sondern
der seinen Buchstaben sucht.
Eddington. Mit E, genau. Sondern ist der neue Film von Ari Aster. Also da bitte nicht durcheinander bringen, weil sonst erlebt man vielleicht beim Familienausflug oder Kinobesuch.
Das wäre ja keine böse Überraschung, ja.
Ja, genau, böse Überraschung. Trifft ganz gut. Neuester Film von Ari Aster, also Hereditary oder Midsommar oder zuletzt Beau is Afraid. Jetzt wieder mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Pedro Pascal, natürlich darf nicht fehlen, spielt hier so ein bisschen den Gegenpart. Emma Stone noch dabei, Austin Butler ist zu sehen. Buntes Cast. Und genau, kommt schon am 17. Juli in die Kinos, also sogar noch ein Stück früher als Naked Gun.
Und worum geht's nach dem Trailer?
Jetzt schmeiß ich mal den Ball zurück. Wie ist es denn bei dir angekommen, der Film, wenn man Ari Aster, die Filmografie so im Kopf hat von ihm?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein. Also ich musste es auch nachlesen tatsächlich, dass es, oder jetzt zeigt es mir ja, glaube ich, auch in der Tafel, dass es Ari Aster ist, weil ich es tatsächlich so ad hoc gar nicht connected habe, weil es so komplett entsättigtes Bild, ne, so im Kontrast, so Hereditary war jetzt nicht bunt, aber kontrastreich, Midsommar super grell. Und ich glaube auch Beau is Afraid war jetzt nicht so muted irgendwie.
Ja.
Oder doch?
Ja, es gab Teile, die waren verstörend dunkel.
Jo, ich kann es noch nicht so ganz greifen, um ehrlich zu sein.
Ich fand's auch. Ist mal ein völlig anderer Ton, wirkt für mich aber super vielversprechend. Also wir haben nicht mehr, es wird wahrscheinlich kein, also ganz offensichtlich kein Horrorfilm. Es wird aber nicht so ein abgefahrener Fiebertraum wie Beau is Afraid, wo ich wirklich übelste Probleme hatte mit diesem Film, sondern es wirkt alles wieder ein bisschen bodenständiger und es erzählt eine Geschichte oder eine Geschichte, beginnend mit der ersten Corona-Pandemie und wie Joaquin Phoenix als Sheriff sich gerade als Bürgermeister bewirbt in so einer Wüstenkleinstadt und Pedro Pascal gegen ihn antritt. Und irgendwie sind alle durch die Pandemie super fucked up, super suspicious. Und das artet dann auch ein Stück weit immer mehr aus zwischen den Charakteren. Und zum Schluss platzt anscheinend auch das Fass oder es läuft
sieht so aus. Es sieht aber, weil es ist zwar so um diese Corona-Pandemie, aber es sah aus, als wäre es immer noch unangenehm relevant.
Ja, definitiv. Also. Wir hatten ja ein paar Filme, zum Beispiel auch, wie wir es gerade hatten, Glass Onion, die das ein bisschen aufgegriffen hatten während der Pandemie, das auch mit einer Pandemie spielt, aber jetzt nochmal so einen Film, das glaube ich so fiktiv nochmal aufzugreifen, das gab es glaube ich so gesehen noch nicht.
So also, in der Form noch nicht, das stimmt.
Genau, und also ich bin super gespannt, absolutes
aber
Chaos.
Aber behalte mal so den Rest dieser Idee im Hinterkopf vielleicht fürs nächste Mal.
Was meinst du genau?
Das mit Corona als erzählerisches Mittel sozusagen. Ich habe ja da so eine Serie angeteasert.
Du bist mir quasi schon eine Episode voraus. Das ist ja abgefahren, Alex. Wow, das ist jetzt aber ein Spagat, den ich bis in die nächste Folge kriege.
Ich hoffe, es dauert nicht 5 Wochen.
Ja, ist das jetzt von dir quasi auch schon der leichte Schub in die Abmoderation oder was?
Na, ein Stück weit, na klar. Weil, also ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehe am 17. Juli, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich würde eher warten auf ein Streaming, weil mich der Trailer jetzt nicht so komplett final abholen konnte, um ehrlich zu sein. Plus nach dem, was du erzählt hast, gab es so ein leichtes Gefälle von der überragenden Qualität von Hereditary. Ich fand ja Midsommar sogar, glaube ich, noch einen Ticken besser als du.
Mhm, ja.
Du hast ja dann noch den letzten gegeben. Das habe ich dann schon geskippt, um ehrlich zu sein.
Ach, das ist wahr, aber auch
Aufgrund deiner Review, leider. Oder Gott sei Dank, wie auch immer.
Sorry, Ari.
Von daher, ich würde mich natürlich freuen, wenn es wieder bergauf geht, aber wahrscheinlich eher im Streaming bei mir.
Ich behalte ihn auf dem Schirm, ob es Kino wird, weiß ich auch nicht, nach Beau is Afraid, aber Ari Aster, ja, also noch hat er immer noch einen Stein im Brett, von daher.
Das ist doch gut.
Ja.
So, das ist doch eine persönliche Note zum Ende und jetzt darfst du abmoderieren.
Oh, wow, danke Alex, dann will ich das sagen, keine Ahnung, wann wir uns wieder treffen, gehen wir einfach davon aus, dass wir den regulären 2-Wochen-Turnus wieder einhalten. Bis dahin würde ich sagen, folgt uns gerne da draußen auf den sozialen Medien und erfahrt es halt eben auch da, wann wir wieder senden und was wir gesendet haben. Und ihr findet uns unter unserem Tag, der da lautet.
Insert Podcast.
Gerne zum Beispiel bei Instagram eingeben und dann auch den gleichnamigen Hashtag verwenden, der da lautet.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede merken. Und noch gerne natürlich bei Spotify eine Rezension abfeuern, genauso wie bei Spotify. Alle Däumchen iTunes hoch, Kommentar schreiben, iTunes, genau, und was es noch alles gibt.
Sehr gut. Dem habe ich wenig zuzufügen, außer zu sagen, vielen Dank an dich, Ronny, für diese hervorragenden Reviews, ich habe es schon erwähnt, und diese überragende Episode. Und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich wünsche einen geruhsamen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
Da war es doch noch
mach's gut.
Das Wetterthema. Danke. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.